SWR 2 Archivradiogespräch.
Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten...
Ja, es gibt Originaltöne, da reichen 5 Sekunden und man weiß sofort, worum es geht. Der Edmund Stoiber und seine verstammelte 10-Minuten-Rede zum Transrapid, die gehören dazu, aber natürlich auch Töne wie diese... Auch die Protestrufe gegen Stuttgart 21 sind im kulturellen Gedächtnis der Deutschen jetzt verankert. Und mit diesen kurzen Tönen sind wir auch schon mittendrin in der deutschen Verkehrspolitik und ihrer Geschichte. Eine Geschichte, die vor allem in den letzten 40 Jahren die deutsche Gesellschaft immer wieder polarisiert hat. Der Transrapid, Stuttgart 21, die Startbahn West in Frankfurt, der Rhein-Main-Donau-Kanal in Bayern oder die Elbvertiefung in Hamburg. Aber wir würden der Geschichte nicht gerecht werden, wenn wir die Verkehrsentwicklung in Deutschland auf diese zähen Streits und Diskussionen reduzieren würden. Denn schließlich wurden wir mit dem Ausbau von Straßen, Schienen und Flughäfen auch immer schneller, gleichzeitig immer umweltbewusster. Und diese Geschichte, wie die Deutschen mobil wurden, die wollen wir heute erzählen im SWR2 Archivradiogespräch anhand von vielen Original-Tondokumenten. Mein Name ist Gabor Pahl und als Gast im Studio begrüße ich Professor Barbara Lenz, Verkehrswissenschaftlerin an der Humboldt-Universität in Berlin und am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Frau Lenz, da muss man sagen, wenn man Luft- und Raumfahrt hört, Sie sind keine Astronautin oder sowas.
Ich bin weder Astronautin noch Pilotin. Ich bewege mich auf dem Boden, auch wenn es um die Verkehrsforschung geht.
Sie stammen aus Stuttgart, sind jetzt in Berlin und als Wahlberlinerin habe ich für Sie auch noch einen kurzen O-Ton mitgebracht.
Mit Schreiben vom 4. Januar hat der Geschäftsführer Technik der Berlin-Brandenburgischen Flughäfen den drei Gesellschaftern mitgeteilt, dass der Eröffnungstermin, der angestrebt war für den 27. Oktober dieses Jahres, nicht mehr zu halten ist.
Ja, ist Ihnen vertraut, nehme ich an.
Ist uns hier in Berlin sowas von vertraut.
War die vierte oder fünfte Verschiebung jetzt
Never
im Jahr?
Never-ending story.
Ja. Mobilität war ja ein Thema, was lange Zeit nur mit dem Auto assoziiert wurde. Und wir wollen jetzt mal chronologisch beginnen. Und zwar in dem für die deutsche Geschichte besonders düsteren Jahr 1933. Hitler war ein Dreivierteljahr an der Macht und eröffnet bei Frankfurt die Bauarbeiten zur ersten Reichsautobahn. Und das klang so.
Einem anderen Mädchen, der beugt sich tief herunter und freut sich und strahlt über das ganze Gesicht. Das sind einfache Feldblumen, die er geschenkt bekommt. Steht im Kreis seines Gefolges und schaut über den Main hinaus, schaut auf die Loren, die gefüllt 6 an der Zahl dicht vor ihm stehen. Er sieht gegen Darmstadt hin, nach Süden, wo die Autobahn verlaufen soll, und misst mit einem Rundblick die ganze Gegend ab. Er grüßt die Menge, die unten an den Rheinwiesen vielköpfig versammelt steht. Braune, schwarze, graue und blaue Uniformen. Polizeioffiziere im Stahlhelm. Phil, der Führer, spricht mit seinen Treuen da. Er wirft auch mal einen messenden Blick zu unseren Mikrofonen hier herauf. Es scheint, als suche er jemand, aber er sucht die Arbeiter, die jetzt um die Loren versammelt sind mit ihren Spaten.
Achtung! Die feierliche Baueröffnung der Reichsautobahn Frankfurt am Main, Darmstadt, Mannheim, Heidelberg hat begonnen. Es spricht jetzt zu Ihnen unser Gauleiter, der Reichsstatthalter in Hessen, Parteigenosse Sprenger.
Mein Führer, ich begrüße Sie im Namen aller, die von jenem Geist erfüllt worden sind, den Sie uns zuerst gepredigt, den Sie uns gegeben haben und die hierher geeilt sind, diesen denkwürdigen Tag mitzuerleben. Mein Führer, heute, glaube ich, darf ich im Namen aller sprechen, die deutsch gesonnen sind. Wir sind über den Kampf hinweg der Volksgewinnung, das Volk selbst hat sich in treuer Gefolgschaft hinter sich gestellt und ist bereit, mit Ihnen durch die Tat zu vollenden, was Sie dem Volk geheißen. Wir sind uns bewusst, dass die Autobahn, die heute begonnen wird, dass diese Autobahn ein Denkmal sein wird, mein Führer, ihrer Tatkraft, ihres unbeugsamen Willens, dass, wenn wir längst nicht mehr sind, unsere Nachfahren anspornen wird zu neuen Taten.
Achtung, Achtung, es übergibt jetzt der Vorsitzende des Vorstandes der Reichsautobahnen, Dr. Dortmüller, dem Führer einen Spaten.
Also schon erstaunlich, wie viel Achtung, Achtung und Pathos dieser Autobahnabschnitt eingeweiht wurde. Bevor wir darüber sprechen, hören wir jetzt gleich nochmal das, was jetzt mit viel Spannung aufgebaut wurde, nämlich die Rede von Adolf Hitler selbst.
Meine Herren Präsidenten der Reichsbahn und der Reichsbank, meine Herren Statthalter, Gauleiter und Parteigenossen und meine deutschen Arbeiter. Im Verkehr beginnen wir nunmehr neue Schlagadern zu bauen. Ein neues Verkehrsmittel wird nun in der Gestaltung des deutschen Straßenwesens die ihm gebührende und notwendige Berücksichtigung finden. Erst in Jahrzehnten wird man dann den Verkehr als abhängig sehen von diesen neuen großen Verkehrsstraßen, die wir nunmehr durch ganz Deutschland ziehen wollen. Wir kämpfen damit zugleich gegen das schwerste Leid und das tiefste Unglück, das über Deutschland im Laufe der letzten 15 Jahre gekommen war. Der Fluch unserer Arbeitslosigkeit. Wir sind uns darüber im Klaren, dass der Kampf dagegen nicht von heute auf morgen zum Erfolg führen kann. Aber wir sind uns auch klar darüber, dass dieser Kampf aufgenommen werden muss. Und wir sind entschlossen, es zu tun. Und so kann ich mir in dieser Stunde nichts Schöneres denken, als dass sie nicht nur eine Stunde der Einleitung ist, für den Bau dieses größten Straßennetzes der Welt, sondern dass diese Stunde zugleich wieder ein Markstein ist für den Bau der deutschen Volksgemeinschaft.
Ja, so klang Hitlers Rede anlässlich des Spatenstichs zur ersten Reichsautobahn 1933. Seitdem gehört Autobahn und Hitler im kollektiven Gedächtnis der Deutschen zusammen, Barbara Lenz, zu Recht?
Jein. Also zu Recht insofern, als er bestehende Pläne aufgegriffen hat und umgesetzt hat. Nein, insofern, als diese Pläne nicht wirklich von ihm sind, sondern diese Pläne sind deutlich älter, stammen aus den 1920er Jahren, als eine Finanzierungsinteressengemeinschaft Pläne ausgearbeitet hat, um eine reine Autostraße von Hamburg über Frankfurt nach Basel zu bauen. Und er hat diese Pläne aufgegriffen und man hat das ja in seiner Rede jetzt auch sehr deutlich gehört. Es ging ihm eigentlich überhaupt nicht um dieses Straßennetz, sondern es ging ihm darum, ein ideologisches Mittel draus zu machen, beziehungsweise es so zu verkaufen, dass er damit Probleme, wie insbesondere die Arbeitslosigkeit in Deutschland, löst und gleichzeitig Deutschland damit eine Vormachtstellung zuordnet, ohne dass es wirklich sachlich begründet war.
Also war das auch eine Vorbereitung auf den Krieg schon?
Da streiten sich die Politikwissenschaftler bzw. die Historiker. Es gibt Stimmen, die sagen, ja, aus den Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg heraus, wo sich einfach gezeigt hat, dass Straßenverkehrslogistik eine ganz wichtige Rolle spielen kann, hat Hitler auch diese Straßennetze gebaut, also mit diesem Krieg schon im Hinterkopf. Andere bezweifeln das und sagen, er hat ganz einfach Pläne übernommen und Städte verbunden, deren Verbindung er für wichtig gehalten hat.
Wir haben ja auch heute kein Problem damit, das Wort Autobahn zu benutzen, auch wenn es sozusagen historisch in dieser Weise vorbelastet war.
Ja, wobei dieses Wort Autobahn, das kam gar nicht von Hitler selber, sondern das kam von denen, die diese ersten Pläne gemacht hatten. Die hatten einen Verein gegründet und dieser Verein hat eine Vereinszeitschrift herausgegeben und diese Vereinszeitschrift nannte sich die Autobahn. Also auch dieser Begriff kommt keineswegs von Hitler.
Die Deutschen haben auf jeden Fall das Auto lieb gewonnen. Auch nach dem Krieg ging es weiter. Sie fuhren damit dann in den Urlaub nach Italien. Und dann, das spiele ich Ihnen jetzt vor, vielleicht erraten Sie, was das ist. In den 60er Jahren war dann erstmals das hier zu hören. Sie kommen aus Stuttgart, kennen Sie es?
Nein, ich kenne es wahrscheinlich, wenn Sie mir es sagen. Aber jetzt
das war spontan. 1967 hat der damalige Süddeutsche Rundfunk den Verkehrsservice eingeführt.
Oh Gott, 67 war ich noch nicht ganz so groß. Aber mein Papa hatte schon ein Auto.
Jetzt kommen wir zur nächsten Autobahneröffnung. Wir sind jetzt also lange nach dem Krieg. Was ja damals auch übrigens noch zu sagen ist, zu der Reichsautobahn 38 Frankfurt-Darmstadt-Heidelberg war natürlich auch deshalb wahrscheinlich einfach zu bauen, weil die halt durch die Rheinebene ging. Im Gegensatz zu der Autobahn, die 1971 eröffnet wurde vom damaligen Verkehrsminister Leber. Das war nämlich die Sauerlandstrecke von Gießen nach Dortmund.
Lange bevor Georg Leber als oberster Straßenbauherr der Bundesrepublik den traditionellen Scherenschnitt zur Eröffnung vollzog, war die Bundesfernstraße A13 schon getauft. Der ADAC nannte sie die Schönheitskönigin unter den deutschen Autobahnen. Diese zweite Nord-Süd-Verbindung verkürzt nicht nur den Weg von Dortmund nach Frankfurt um eine ganze Stunde, sondern bildet eine neue transkontinentale Achse im europäischen Fernstraßennetz. Bundesverkehrsminister Leber umriss ihre Bedeutung so.
Ab heute gibt es zwischen dem Ruhrgebiet und dem Rhein-Main-Gebiet 8 Fahrspuren. Ich werde oft gefragt, ist das überhaupt denkbar und wird es gelingen, den Verkehr in unserem Lande wieder flüssig zu machen? Ich sage dazu ohne Einschränkung ja. Wir haben es hier mit einer Entwicklung zu tun, die so ist, wie wenn Hochwasser ist. Irgendwann erreicht das Hochwasser seinen höchsten Pegelstand und dann sinkt es wieder. Heute hat die Dichte des Verkehrs zwischen dem Ruhrgebiet und dem Rhein-Main-Gebiet seinen dichtesten Stand gehabt. Ab heute wird der Verkehr dünner und wird der Verkehr flüssiger.
Von der ersten ausgesprochenen Gebirgsautobahn, die bis zu 535 Meter hoch auf den Kamm des Mittelgebirges klettert, profitiert am stärksten der traditionsreiche Wirtschaftsraum an Sieg, Lahn und Dill. Dort also feiert man den Bau der Autobahn als den Beginn eines neuen Zeitalters. Die Sauerlandlinie erspart der Wirtschaft Transportkosten von mindestens 150 Millionen Mark jährlich.
Schönheitskönigin der deutschen Autobahn. Den Titel würde heute wahrscheinlich auch niemand mehr vergeben an irgendetwas.
Naja, diese Verknüpfung von Empfindungen und Technik, das haben wir ja nicht abgelegt. Also ich würde erst gerne nochmal auf diese Rede zurückkommen. Ich finde, die hat nämlich zwei ganz interessante Aspekte gezeigt. Zum einen, dass immer noch eine starke Ideologisierung dieser Infrastrukturen da ist. Das äußert sich unter anderem in dieser Äußerung von der Schönheitskönigin, aber auch wie über diese Autobahn berichtet wird, dass man eben glaubt, dass das etwas, so ein Verkehrsader bedeutet, dass es was mit der Freiheit, mit der Lebensqualität der Menschen zu tun hat. Auf was ich auch gerne nochmal ausgehen würde, das ist das, und das nehme ich dem Herrn Leber eigentlich auch ab, der hat tatsächlich noch daran geglaubt, dass man den Verkehr oder das Verkehrsproblem dadurch lösen kann, dass man mehr Infrastrukturen baut. Deshalb bringt er ja auch dieses Bild von dem Hochwasser, das irgendwie seinen Höchststand erreicht und dann eben wieder zurückgeht, weil die entsprechenden Anlagen dafür geschaffen worden sind, um es zurückzudrängen.
Weil der Verkehr flüssiger wird, wie er gesagt hat. Ne?
Weil der Verkehr flüssiger wird. Wir wären da heute viel, viel skeptischer, weil die Erfahrungen gezeigt haben, dass diese Verflüssigung des Verkehrs, die durch die Infrastrukturen eintritt, eben nur eine Zeit lang eintritt, um dann noch mehr Verkehr zu produzieren.
Ich habe den Ton auch deshalb gespielt, weil wir eben dort Georg Leber hören, den damaligen Verkehrsminister. Der spielt ja für die Verkehrspolitik eine relativ große Rolle. Also es gab den berühmten Leberplan. Also er war einer der maßgeblichen Verkehrsminister seiner Zeit. Was hat er für einen Einfluss gehabt?
Ja, das ist eine ganz, ganz knifflige Frage. Also er hätte mehr Einfluss haben können, denn in diesem Leberplan waren eigentlich Maßnahmen vorgesehen, über die wir heute immer noch diskutieren. Nämlich zum Beispiel die Frage, wie bekommen wir mehr Güter auf die Bahn? Wie bekommen wir mehr Güter aufs Binnenschiff? Wie gehen wir mit einer Bemautung der Straßen um, vor allem im Güterverkehr? All das hatte er in dem Leberplan durchaus auch vorgesehen, um den Verkehr in Deutschland, er nannte das jetzt hier, zu verflüssigen, aber eben auch den Ausbau des Straßennetzes. Und im Grunde genommen hat man so im Nachhinein den Eindruck, es ist dieser Ausbau des Straßennetzes geblieben als Ergebnis aus dem Leberplan und die vielen anderen von ihm schon gedachten Maßnahmen sind zumindest für eine Zeit lang dann wieder in der Versenkung verschwunden.
Dann kommen wir gleich mal auf ein anderes Verkehrsmittel zu sprechen. Wir haben ja eigentlich fast bisher nur über die Autos gesprochen, die Züge. Bis 1971 war das höchste der Gefühle der deutsche D-Zug. Wissen Sie noch, wofür das D stand?
Nö.
Ich habe nachgeguckt, ich muss auch nachgucken. Durchgangszug. Ups. Hieß es, ja. Und der E-Zug war natürlich der Eilzug. Der Eilzug war aber langsamer als der Durchgangszug. Ja. Also das war immer so dieses Paradox, was man dann lösen musste. Das änderte sich 1971. Da fuhren dann, wurde der Intercity eingeführt. Das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass die Bundesbahn einen englischsprachigen Begriff für ihre Züge nutzte. Also da ging das los mit den Anglizismen. Und da hören wir jetzt nochmal ganz kurz was. Und zwar eine Ansage von einem Bahnhof und eine Ansage, die man dann im Zug gehört hat.
Zum Intercity 120 blauer Inzer nach Dortmund. Bitte einsteigen, die Türen schließen selbsttätig. Bitte Vorsicht bei der Abfahrt. Wir wünschen eine angenehme Reise.
Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Mannheim. Dort haben Sie sofort Anschluss an den Intercity-Zug Merkur nach München.
Ist Ihnen was aufgefallen bei den Türen?
Nur, dass es noch nicht auf Englisch kommt, die Durchsage. Wenn Sie heute mit dem ICE fahren, kommt es auch auf Englisch
das hinterher. Stimmt. Was mir nämlich aufgefallen ist, die hatten ja damals noch alle Namen. Blauer Enzian,
ja.
Merkur.
Ja, es ist eine Identifikationsmöglichkeit. Ich fahre nicht mit irgendeinem Zug, sondern ich fahre mit dem Merkur von mir aus.
Der Intercity hatte am Anfang ja auch nur erste Klasse. Also es war wirklich was für die Besserverdienenden. Und es war ja auch da zu hören, die Türen schließen automatisch. Und was ja auch damit anfing, dass die Fenster sich auch nicht mehr runterziehen lassen. Also so die Zeit, wo man dann am Bahnsteig noch mit dem Taschentuch den Angehörigen hinterherwinken konnte, die ging dann so langsam vorbei.
Ja, aber dieses erste Klasse, zweite Klasse entspricht natürlich schon auch, wäre meine Erwartung, der Nachfragesituation. Zum einen hatten Sie in den 70er Jahren beileibe nicht den Geschäftsverkehr oder Dienstreiseverkehr, den Sie heute haben. Wenn Sie heute im ICE sitzen, dann sitzen da, ich würde mal ganz grob schätzen, ein Drittel Privatleute drin und der Rest sind irgendwelche Geschäftsreisende. Zumindest in der ersten Klasse. Und auch in der zweiten Klasse die Nachfrage nach privaten Fernreisen. Das waren Urlaubsreisen, die man gemacht hat, aber nicht Reisen, was weiß ich, zur Tante, zur Oma, zu den Kindern, so wie sie das heute vorfinden.
1973, jetzt gehen wir wieder zum Autoverkehr, beziehungsweise ja zum Nicht-Autoverkehr, gab es dann den autofreien Sonntag, ausgelöst durch die Ölverknappung auf den Weltmärkten. Und das waren so die Adventssonntage. Es ging los, 25. November und dann die drei darauffolgenden Sonntage waren autofrei. Und das hat damals der Südwestfunk zum Anlass natürlich für eine Sondersendung genommen, denn das war natürlich für unsere Hörer sehr wichtig.
Meine Damen und Herren, wir haben unser heutiges Nachmittagsprogramm geändert. Sie hören aus aktuellem Anlass eine Sonntagsausgabe der Sendung Die Funkbrücke. Am Mikrofon ist Franz Meindl.
Und der begrüßt Sie sehr herzlich zum Nachmittagprogramm, meine Damen und Herren. Es wird ein bisschen anders aussehen, als der Programmausdruck vermuten lässt. Dass Sie, meine Damen und Herren, heute auf Ihr Auto verzichten und nun ob des Wetters auch noch beim Spaziergang kurz reden müssen, hat uns auf den Plan gerufen. Wir wollen Ihnen bis 18 Uhr gute Unterhaltung bringen, Sie mit Berichten und Reportagen vom Verlauf des ersten autolosen Sonntags versorgen und Ihnen Gelegenheit geben, aktiv am Programm mitzuwirken. Gute Unterhaltung.
Ja, die Musik, die spielen wir jetzt nicht aus. Die lassen wir jetzt nur mal kurz anklingen, damit Sie hören, was damals für Musik im Radio lief.
Rund 12 Millionen Bundesbürger, meine Damen und Herren, sind bisher an jedem Sonntag mit dem Auto ins Grüne oder sonst irgendwo hingefahren. Heute, am ersten Sonntag mit Fahrverbot, registrierte die Polizei bis in die Mittagsstunden nur wenige Verstöße. In der Regel machte die Polizei Stichproben. In Mainz zum Beispiel hatten 16 Fahrer von 500 kontrollierten Autos keine Sondererlaubnis. Und in Rheinland-Pfalz wurden 52 Verletzungen des Fahrverbotes festgestellt. In Hessen dürfen die Gefassten ihr Auto nach Hause fahren. In Rheinland-Pfalz müssen sie es am Straßenrand stehen lassen. Fast 60% der Bevölkerung in der Bundesrepublik sind der Ansicht, dass Europa dem Druck der Araber in der gegenwärtigen Energiekrise nicht nachgeben dürfe. Dies ist das Ergebnis einer Repräsentativbefragung des Instituts für Demoskopie in Allensbach. 58% der Befragten erwarten immer neue Forderungen der Araber für den Fall, dass die Europäer jetzt nachgeben. Nur 16% vertraten den Standpunkt, Westeuropa sollte Israel im Nahostkonflikt nicht mehr unterstützen, um wieder ausreichend Öl zu erhalten.
Ja, so begann damals diese Sondersendung 1973, dann kam wieder ein bisschen Musik. Und dann ging es weiter mit ein paar Studiogästen. Unter ihnen, viele SWR2-Hörer werden ihn noch kennen, Pitt Klein war zuletzt Kulturredakteur bei SWR2, früher Reporter. Der war unterwegs mit einer Polizeistreife an jenem Tag, die nach illegalen Autofahrern Ausschau hielt.
Im Rebland nämlich, und dort fahren die Autos an schönen Sonntagen Stoßstange an Stoßstange. Wie war es denn heute, Peter Klein?
Ja, das war natürlich nicht so. Und insofern war dieser Landstrich wieder das, was er sonst zu sein pflegt, nämlich Idylle. Da stehen wir also an einer Kreuzung der Bundesstraße 3, die sonst sehr befahren ist. Wir gucken nach links, kein Auto, nach rechts, kein Auto. Und ein einziges kommt dann so nach etwa 10 Minuten von rechts. Und das ist ein anderes Polizeiauto, aus Bühl nämlich. Und in diesem Polizeiauto sitzt überdies auch noch ein Kollege.
Hi. Morgen.
Das ist der Kollege.
Ja, offensichtlich so, gell?
Ja, der macht's für den Süddeutschen.
Ah.
Na, wie viel habt ihr denn schon? Gar nichts, hä?
Ja. Da kommt jetzt einer.
Sie? Wir haben noch nichts, wir haben noch gar nichts. Ich glaube, bei dem Wetter ist die Versuchung nicht so groß.
Ja, das ist richtig.
Na?
Neben mir sitzt jetzt der Herr Maurach. Und der Herr Maurach, der war heute Vormittag unterwegs, um für die Tagesschau, für die Ausgabe heute Abend, einen Film zu drehen über den autolosen Sonntag im Schwarzwald. So ist es, Herr Maurach, glaube ich.
Ja, so war es. Ja, das Erste, was auffällt, wenn man auf der Autobahn fährt, ist die Tatsache, dass Krähen, Bussarde und andere Vögel aller Art auf der Fahrbahn sitzen, dort erst auffliegen im letzten Augenblick, wenn man bereits mit dem Wagensee fast erreicht hat. Das heißt, die haben sich am schnellsten auf den verkehrsfreien Sonntag umgestellt. In Emmendingen dann war auch etwas Tierisches zu beobachten. Dort wurden die starken PS ersetzt durch ein PS-Antrieb, ein etwas geschäftstüchtiger und sicherlich auch pfiffiger Hotelier hat seine Gäste mit Pferdefuhrwerken, die etwa 50 bis 60 Jahre alt sind, von Emmendingen in das etwa 3 bis 4 Kilometer entfernte Malek transportieren lassen. 5 Mark nimmt er für die insgesamt 7 Kilometer lange Strecke zu seinem Restaurant und Hotel und wieder zurück.
Herr Will, Sie sind Unternehmer und hatten die Idee, als Hotelier Ihre Gäste mit Kutschen hierher zu holen. Wie kam es dazu?
Durch die Ölkrise und durch das Sonntagsfahrverbot, weil wir am Sonntag sehr stark frequentiert sind.
Wie viele Gäste etwa erwarten Sie normalerweise am Sonntag und wie viele werden heute kommen?
Wir haben am Sonntag so also ca. 150 bis 200 Gäste. Und heute rechnen wir durch den Kutschenbetrieb vielleicht mit 30-40%.
Werden Sie an den nächsten verkehrsfreien Sonntagen auch diesen Kutschenbetrieb aufrechterhalten und mit wie viel Gefährten?
Wir werden versuchen, den Kutschenbetrieb aufrechtzuerhalten mit ca. 3 bis 4 Kutschen. Vorausgesetzt ist natürlich, dass wir auch genügend Pferde zur Verfügung haben. Das momentan ein noch größeres Problem ist, wie ein Auto zu kriegen.
Da fuhren wieder die Kutschen am 25. November 1973 beim ersten autolosen oder autofreien Sonntag. Barbara Lenz, war das denn eigentlich über diesen kurzfristigen Effekt hinaus? Also dass man einfach ein bisschen Benzin gespart hat durch diese 4 autofreien Sonntage. Hat das auch längerfristig sozusagen die Einstellung in der Verkehrspolitik verändert?
Wohl kaum. Der eigentliche Anlass für den autofreien Sonntag, das kam in diesem Zuspiel raus, der eigentliche Anlass war nicht die Umwelt, war nicht die Dichte des Verkehrs, sondern war dieses sich ausgeliefert fühlen gegenüber der Politik der ölfördernden Länder, vor allem im arabischen Raum, und dass man einfach das Zeichen dagegen setzen wollte, wir können auch anders. Was ich ganz beeindruckend fand in diesem Bericht von 1973, ist, dass irgendwie dann doch alle mitgemacht haben, dass es wenig Verstöße gegeben hat. Mhm. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, gut, das ist typisch für den Verkehr. Es kommt aber noch was anderes dazu. Dadurch, dass es für alle gegolten hat, haben auch irgendwie alle mitgemacht. Das ist ein ganz typisches Problem im Verkehr, dass keiner der Erste sein will, der irgendwas macht. Wenn es aber alle machen, dann ist es wieder okay.
Es ist ja dann später auch im Grunde so eine freiwillige Bewegung auch draus geworden. Mhm. Ich weiß gar nicht, die ist jetzt ein bisschen abgeebbt, aber es gab so eine Zeit, da gab es jedes Jahr einmal irgendwann so einen autofreien Sonntag, wo sich auch recht viele dran gehalten haben. Heute, ich glaube, es gibt es noch, aber...
Es gibt es immer noch, es gibt es in der Schweiz, gibt es hier in Berlin, gibt es auch, es gibt es auch in anderen deutschen Städten, aber man merkt es nicht wirklich auf den Straßen.
Jetzt kommen wir zu einem Zuspiel, was auch ganz wesentlich die deutsche Automentalität geprägt hat, der siebte Sinn. Da haben wir jetzt ein Zuspiel aus dem Jahr 1975, das war das Jahr der Frau. Und da hat der siebte Sinn das natürlich auch zum Thema genommen, Frau am Steuer. Ich muss jetzt sagen, ich habe auch noch ein paar Schnipsel aus 1969 reingemacht, weil die einfach so schräg sind. Das sind also zwei Ausgaben vom siebten Sinn, Frau am Steuer und... Wir hören mal, wie das damals klang.
Hochhackige Schuhe können schön sein, aber die Eitelkeit verdrängt häufig die Sicherheit. Der Rückspiegel wird zum Schminkspiegel. Welche Frau kann das schon widerstehen? Aber wer dann grün sieht, hat kein Verständnis mehr für die weibliche Eitelkeit.
Frauen fahren meist vorsichtiger als Männer, weil ihnen die Übung fehlt. Sie behindern dann den fließenden Verkehr. Viele Frauen scheuen das Anlegen des Sicherheitsgurts, weil sie Angst um ihren Busen haben. Diese Sorge ist unnötig, sagen Mediziner, wenn der Gurt richtig sitzt. Selten sieht man bei Frauen gefährliches Fahrverhalten. Männer gehen schon eher ein hohes Risiko ein, wie hier beim Überholen einer Kolonne. Es gibt jedoch falsche Verhaltensweisen, die besonders häufig bei Frauen beobachtet werden. Zum Beispiel nicht beachten der Vorfahrt.
Obwohl man gelernt hat, dass man vorwärts nicht in eine enge Parklücke kommt, versuchen Frauen es immer wieder. Das liegt einmal an der zu geringen Kilometerleistung dieser Damen und zum anderen an ihrer Hilflosigkeit gegenüber der Technik.
Das machen Frauen selten. Sie nötigen niemanden und überholen nicht rechts. Vorsicht, Kinder auf dem Rücksitz. Wenn Mütter ihre Kinder zum Kindergarten oder zur Schule fahren, werden sie leicht abgelenkt. Dann mit solchem Fehlverhalten rechnen.
Mein Gott, nee.
Mach mich nicht nervös.
Ja, nur was heißt die nervöse Fahrer anständig? Du machst mich nervös. Deine Fahrweise.
Endlich am Ziel und schon unvorsichtig. Bei Frauen überdurchschnittlich viele Unfälle beim Öffnen der Türen. Man sollte die Frau öfter ans Steuer lassen, damit sie Erfahrung und Routine bekommt. Aber dann nicht dauernd über ihre Fahrweise nörgeln.
Ja, Frau Lenz, Ihr Kommentar dazu?
Ich höre fassungslos zu. Fassungslos auch deshalb, weil ich 1975 selber eine junge Frau war und mir gar nicht bewusst ist, dass tatsächlich die Denke um mich herum eine solche war. Das ist unglaublich. Also was ich eben auch ganz übel finde, ist, dass im Grunde genommen das aggressive Fahrverhalten von Männern legitimiert wird dadurch, dass die Frauen eben viel zu luschig und zu dusselig durch die Gegend schippern und das richtige Fahrverhalten haben die Männer. Und komisch finde ich auch, dass unterstellt wird, dass man ein Gerät eigentlich nur bedienen kann, wenn man die Technik auch versteht. Ich weiß nicht, ob jemand jemals bei der Waschmaschine diese Frage gestellt hat, aber beim Auto muss es offensichtlich so sein.
Dann sind wir jetzt, kommen wir jetzt zum nächsten Fahrgerät oder eben Fluggerät. Also geflogen sind die Deutschen in den 70er Jahren ja schon lange. Ich glaube, in den 50er Jahren ging es los mit den ersten Charterflügen nach Mallorca. Aber 1976 wurde dann das visionäre, das futuristischste Flugzeug aller Zeiten sozusagen in Betrieb genommen, die Concorde. Die hat 1969, ist sie zwar schon abgehoben, aber 1976 ging sie dann in den Regelbetrieb mit zwei Flügen, die zeitgleich stattfinden. Also sie sind zeitgleich gestartet, eine Concorde in London und eine in Paris.
Ganz in Gold und Blau glänzen die Spezialabfertigungsschalter für Überschallpassagiere im Londoner Flughafen. Kostenpunkt eine Dreiviertelmillion Mark. Man kann dort später ankommen als der gewöhnliche Luftreisende. Eine Art von Kompensation dafür, dass der neue Riesenvogel vorerst nur kurze Teile seiner Route wirklich so schnell fliegt, wie er kann. Zeitersparnis, die Zauberformel der Interkontinentalpendler, soll auch am Boden angestrebt werden. Und Passagiere sind ja begehrt, denn so viele Leute reisen schließlich nicht nach Bahrain und zurück. Und das ist derzeit alles, was man in London anbieten kann. Die Pariser fliegen wenigstens nach Rio de Janeiro. Das ist rentabler. 28 Passagiere, einer von ihnen in futuristisches Silber gekleidet, waren heute Morgen bereit, Champagner versorgt, in Concord Alpha Alpha Platz zu nehmen. Montags und mittwochs können nun die um Englands Wirtschaft besorgten Politiker in den Nahen Osten eilen und die Scheichs beschwören, nur ja nicht ihre Öldollarguthaben aus der Londoner City abzuziehen. 767,25 Pence kostet der Spaß, das sind gut 4000 Mark, 20% mehr als der Preis der ersten Klasse im Normalverkehr. Die Sicherheitsmaßnahmen waren aberwitzig. Ein Reporter behauptete, man habe ihn sogar über seinen Großvater ausgefragt. Die Queen und Präsident Giscard tauschten Glückwünsche aus. Sie hoffen nun auf zweierlei, auf Käufer der Maschine und die Landegenehmigung in den USA. Denn ohne das grüne Licht aus dem Amt des US-Verkehrsministers wird sich diese technische Meisterleistung nicht auszahlen, werden 20 Jahre der Planung und des dornenvollen, kostenreichen Baus womöglich ein Verlustgeschäft sein und wird auf Alpha Alpha kein Omega Omega folgen.
Januar 1976, die ersten Concorde-Flüge. Frau Lenz, die Concorde, das war ja auch ein Überschallflugzeug. Und es klang jetzt in diesem Bericht schon an, die Ahnung, dass es sich womöglich am Ende nicht rentieren könnte. Warum? Was sollte das eigentlich, dieses Flugzeug? War das jetzt mehr ein Symbol? War das sozusagen eine Kraftstrotzerei?
Naja, also wir haben das ja jetzt in den Zuspielungen, die Sie haben, nicht zum ersten Mal, dass Technik oder Infrastruktur als ein Symbol für Fortschrittlichkeit, auch für Macht benutzt wird. Und sicherlich ist auch ein Flugzeug wie die Concorde ein Demonstrationsobjekt, um zu zeigen, wie technisch versiert, wie technisch fortschrittlich eine Nation ist und auch wie technisch leistungsfähig. Die Concorde selber war einfach zu teuer, nicht nur von den Entwicklungskosten her, sondern vor allem in Bezug auf den Treibstoffverbrauch, der immens war. Und die Concorde hatte auch nur in ganz wenigen Ländern ein Überflugsrecht, weil sie einfach zu laut war.
Also ich kann mich ja schon auch noch erinnern, es gab so ein paar Episoden, wo die Concorde dann immer wieder sich inszeniert hat. Also es gab irgendwann einen Bericht, das angeboten wurde als Tagesausflug, ein Tagestrip zu den Pyramiden nach Gizeh und zurück abends. Ne? Oder es gab dann das Live Aid Konzert 1985, meine ich was, wo dann Phil Collins einen Auftritt in London hatte und dann noch am gleichen Tag, 3 Stunden später in Philadelphia, wo er dann auch schnell noch hingeflogen ist mit der Concorde. Also es wurde schon viel Zauber drum gemacht. Ne?
Es wurde viel Zauber drum gemacht und ich denke, das ist auch so ein technisches Produkt, wo man nicht drüber nachgedacht hat, wer soll das eigentlich nutzen. Denn also, als ich das gehört habe von den Interkontinentalpendlern, natürlich gibt es heute ganz viele Leute, die im Flieger unterwegs sind, aber Interkontinentalpendler, das gibt ja nicht viele Leute, die tatsächlich diesen Bedarf haben.
Es ging ja dann auch zu Ende mit der Concorde, auch mit angetrieben durch ein tragisches Unglück am 25. Juli des Jahres 2000. Da stürzte die Concorde nahe des Pariser Flughafens Charles de Gaulle ab. Und den Bericht von damals, den hören wir jetzt.
Ein Triebwerkschaden ist die Ursache für den Flugzeugabsturz in Paris. Christophe Furet ist einer der Augenzeugen, die die Katastrophe hilflos mit ansehen mussten. Ich habe die Katastrophe vom Fenster meines Büros aus verfolgt. Unsere Büros befinden sich in der 3. Etage. Sie sind parallel zur Startbahn angeordnet. Die Concorde ist gestartet und dabei war schon ein Triebwerk in Flammen, sodass sie gar nicht erst die normale Reisehöhe erreicht hat. Sie ist dann noch eine Zeit lang in dieser niedrigen Höhe weitergeflogen und dann ist sie senkrecht in einem 90-Grad-Winkel nach links weggestürzt und ist dann gerade runtergestürzt auf das Hotel. Und da hat es eine Explosion gegeben, sofort eine unglaubliche große Explosion. 113 Tote, das ist die offizielle Bilanz. 4 Tote im Hotel, 9 Besatzungsmitglieder und 100 Fluggäste. Unter ihnen ein Österreicher, ein Amerikaner und 2 Dänen. Die anderen 96 sind allesamt Deutsche. Sie waren auf dem Weg in den Urlaub. Geplant war eine Kreuzfahrt durch die Karibik auf der als Traumschiff bekannten MS Deutschland.
Das war im Juli des Jahres 2000. 3 Jahre später war es dann mit der Concorde zu Ende. Der letzte Flug fand 2003 statt. War dieses Unglück der Auslöser dafür, dass sie ausgemustert wurde, oder war das jetzt nur sozusagen der letzte Anlass?
Letzteres. Denn der Unfall hätte auch mit einem anderen Flugzeug passieren können. Also dieser Vorgang auf der Startbahn, das hätte auch bei einem anderen Flugzeugtyp zu einem solchen Unglück führen können, aber es war nun halt eben die Concorde. Und damit war auch dieses Flugzeug einfach komplett demontiert. Und das finde ich eigentlich so ganz besonders tragisch, dass man dieses Flugzeug einfach noch ja, so irgendwie gehalten hat und dass es eines solchen Unglücks bedurfte, um zu sagen, nee, das hat keine Zukunft.
Wir bleiben jetzt mal in der Luftfahrt, gehen jetzt wieder ein bisschen zurück in der Zeit, in die Anfang der 80er Jahre. Das wohl umstrittenste Projekt im deutschen Luft- und Flugverkehr war die Startbahn West am Flughafen Rhein-Main. Die Startbahn West wurde schon in den 60er Jahren geplant, 1972 Plan festgestellt, und dann gab es einen Hickhack zwischen den Verwaltungsgerichten hin und her. Die Bürgerinitiativen haben sich gegründet und 1980 begannen die Gegner mit dem Bau des Hüttendorfs, und dann ging es dort bei der Startbahn West richtig zur Sache. Ja, es gab dann auch immer wieder Polizeieinsätze, und die SPD, die damals in Hessen regierte unter Ministerpräsident Holger Börner, die hielt aber an der Startbahn West fest. Wir hören jetzt Holger Börner in einer Landtagsrede Mitte des Jahres 1981.
Die Haltung der Landesregierung lässt sich in einem Satz formulieren. Der Bau der Startbahn West ist unvermeidbar. Es wäre für die Landesregierung und die sie tragenden Koalitionsfraktionen sicherlich bequemer gewesen. Aufgrund der begreifbaren Proteste und Widerstände und unter den massiven Drohungen, den Ausbaugegnern entgegenzukommen. Dazu muss ich jedoch eins ganz klar sagen. Die von mir geführte Landesregierung will nicht den bequemsten Weg gehen, wenn sie ihn nicht verantworten kann. Sie lässt sich allerdings nur durch bessere Argumente und übergeordnete Interessen überzeugen und sonst durch nichts, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland ist weltoffen oder sie ist nicht überlebensfähig.
Das, was ein bisschen rauskommt auch in dieser Rede von Herrn Börner, ist dieses Problem, dass es um übergeordnete Interessen geht. Und wenn Sie eben ein Anwohner vor Ort sind, dann sehen Sie das, was vor Ihrer Türe passiert. Und diese übergeordneten Interessen, die sind sowas Abstraktes, die können Sie gar nicht fassen, die können Sie gar nicht als Wert gegen das setzen, was Ihre eigenen Interessen sind. Und das hat die Politik damals einfach völlig ignoriert, dass es eben auch Leute gibt, die ganz konkrete Interessen vor Ort haben. Wir haben ja in den 90er, Ende der 90er Jahre beim weiteren Ausbau der Start- und Landebahn gesehen, dass dann ein Mediationsverfahren angestrebt wurde, wo genau dieses Gegenüberstellen von übergeordneten Interessen und persönlichen Interessen vor Ort ein ganz wichtiger Diskussionsgegenstand war, damit man sich überhaupt auch mal verstanden hat, um was geht es denn hier.
Dieses Hüttendorf wurde im November 1981, also ein paar Monate nach dieser Rede, die wir gerade gehört haben, geräumt. 6 Jahre später, nach dieser Räumung des Hüttendorfs, war das Thema aber immer noch nicht beendet. Da eskalierte die Lage erneut, als nämlich Startbahngegner zur Erinnerung an den Jahrestag der Räumung des Hüttendorfs sich wieder an der Startbahn West versammelten. Und in dieser Auseinandersetzung starben dann tatsächlich 2 Polizisten. Der folgende Bericht beginnt mit einer ersten Reaktion des hessischen Ministerpräsidenten Walter Wallmann.
Ohne im Augenblick sich von Gefühlen überwältigen zu lassen, sage ich aber mit aller Klarheit, dieses wird Konsequenzen haben. Ich verhehle nicht, dass mit dem, was heute geschehen ist, alles andere, was wir bis jetzt erlebt haben, überschritten ist.
Der hessische Ministerpräsident Walter Wallmann heute Morgen auf dem Frankfurter Flughafen. Eine Zusammenfassung der nächtlichen Ereignisse von Rainer Witt.
18.30 Uhr in Mörfelden-Walldorf sammeln sich am SKG-Heim vorwiegend jugendliche Personen, darunter auch bereits schwarz gekleidete Vermummte. Ein Teil der Anwesenden kam mit Fahrzeugen, die Nummern aus dem Landkreis Schwandorf, aus dem Ruhrgebiet und anderen Großstädten weit ab von Frankfurt trugen. 19 Uhr. Eine Bo 105, ein Hubschrauber der Flugbereitschaft der hessischen Polizei, verfolgt mit eingeschaltetem Scheinwerfer die verschiedenen anmarschierenden Gruppen und gibt die Lage an die Einsatzleitung durch. 19.30 Uhr. Zivil gekleidete Menschen aller Altersgruppen kommen, zum Teil mit Fahrrädern, an die Südostecke der Startbahn West, sammeln sich, stehen schweigend am Waldrand, ihnen gegenüber die Polizei hinter der Startbahnmauer in Abwartehaltung. Als sich die Zahl der vermummten, meist schwarze Kleidung tragenden Personen erhöht, lässt ein Beamter des Landratsamtes Groß-Gerau über Lautsprecher folgende Meldung verbreiten.
Der Aufzug gefährdet die öffentliche Sicherheit und Ordnung unmittelbar und wird deshalb gemäß Paragraph 15 Absatz 2 Versammlungsgesetz aufgelöst.
Kurz darauf fliegen die ersten Molotow-Cocktails, züngen Flammen am Waldrand auf, Leuchtraketen werden in Richtung Polizei abgeschossen, Steine und Knallkörper fliegen durch die Luft. Gegen 20.30 Uhr rückt eine erste Hundertschaft aus, um die Demonstranten im Freien vor dem Zaun abzudrängen. Durch das Tor an der Südostecke der Startbahnmauer rollen zwei Wasserwerfer und andere Fahrzeuge nach draußen, weitere Hundertschaften folgen. Zurückbleibende unvermummte Zivilisten erregen sich über einen allzu hart durchgreifenden nervösen Beamten. Uhr. An einem kleinen Bach kommt die Polizei zum Stehen. Einige Beamte nehmen ihre Helme ab, nehmen ihre Schutzschilde zur Seite. Zwei junge Bereitschaftspolizisten bringen eine verletzte Demonstrantin zurück zu den Polizeisanitätern. In ungefähr diesem Augenblick hört ein junger Bereitschaftspolizist ein Zischen, ein Klatschen. Sekundenbruchteile danach fällt sein Hundertschaftsführer rücklings um. Seine Kollegen bemühen sich um ihn, rufen über Funk den Rettungswagen. Dessen Besatzung bescheinigt Atemnot. Der Notarzt der Flughafenklinik rückt aus. In der Zwischenzeit kippen weitere Beamte um. Der Rettungswagen bringt den zuerst verletzten Beamten in das Startbahnareal zurück. Er wird in den Notarztwagen getragen, seine Arme pendeln leblos von der Trage herab. Auf dem Bauch ist eine rote Wunde zu sehen. Zwei Rettungssanitäter und der Notarzt versuchen, den Beamten wiederzubeleben, wollen ihm durch eine Intubation Luft verschaffen, pressen nun rhythmisch den Brustkorb. Der Tod des Beamten wird kurz darauf in der Flughafenklinik festgestellt. In der Frankfurter Universitätsklinik wird der Tod des zweiten getroffenen Polizisten festgestellt. Bei weiteren Beamten wird attestiert, Durchschuss im Oberschenkel, schwere Knieverletzung durch Stahlkugel, Fußverletzung durch Stahlkugel, Beinverletzung durch Leuchtkugel, Kopfverletzung durch Schlag.
Das waren die Eskalationen an der Startbahn West 1987, die ja schon Anfang der 80er Jahre begonnen haben. Frau Lenz, wenn wir uns zurückerinnern an diese Autobahneröffnung durch Georg Leber 1971, die ja mit viel Euphorie und ungeteilter Zustimmung eigentlich endlich Autobahn vonstatten ging, hat sich doch in diesen 10 Jahren zwischen Anfang der 70er und Anfang der 80er sehr viel verändert dahingehend, dass jetzt eben Verkehrsinfrastrukturprojekte dermaßen kritisch auch gesehen wurden.
Naja, also da würde ich schon nochmal differenzieren, ob Infrastrukturprojekte kritisch gesehen werden oder ob das passiert, was dann letztendlich bei der Räumung des Hüttendorfes passiert ist. Was dort durch die Erschießung der Polizisten passiert, ist das einfach eine Ideologisierung, die offensichtlich nun aber von allen Seiten kommen kann. Während früher der Verkehr und die Infrastrukturen nur durch den Staat instrumentalisiert wurden als der Fortschritt, gibt es nun auch andere Gruppen, die den Verkehr eben als negativer Ausdruck der beherrschenden Staatsmacht interpretiert werden und damit auch ideologisiert werden.
Da kommen wir dann auch zu unserem nächsten Beispiel. Da geht es auch um viel Protest gegen ein Infrastrukturprojekt. Wir haben über die Autos gesprochen, über die Bahn, über den Flugverkehr. Da bleibt jetzt noch die Schifffahrt. Zu den großen Themen gehörten da die Elbvertiefungen in Hamburg, die Schiffbarmachung des Hochrheins zwischen dem Bodensee und Basel und das wohl umstrittenste Projekt, der Rhein-Main-Donau-Kanal. Und da ist legendär, das nehmen wir jetzt stellvertretend für diesen Konflikt, die Scheibenwischer-Sendung, die in der ARD lief, im ersten aus dem Jahr 1982 mit Dieter Hildebrand, Gerhard Polt und Gisela Schneeberger, einer Sendung, nach der dann der Bayerische Rundfunk angedroht hat, bei einer Wiederholung ähnlich scharfer Sendung sich aus dem Programm auszuklinken.
Während wir also noch gebannt auf diese Startbahn West schauen, graben die in aller Stille an ihrem Kanal. Und da haben wir natürlich, wir vom Fernsehen, haben dann gesagt, lassen wir mal die Fernsehzuschauer selbst urteilen, ob es richtig ist, dass Karl der Große vor 1000 Jahren diesen Rhein-Donau-Kanal aufgegeben hat wegen Verdacht auf groben Unfugs. Ja, aber alles, jeder Unsinn braucht seine Zeit. Und jetzt setzen sie sich langsam durch, also von hier, wo der Main zu Ende ist, von Nürnberg bis nach Regensburg, gräbt jetzt die Gesellschaft quer durch ein lästiges Erholungsgebiet einen Kanal. Also, in diesem Kanal, wenn der fertig ist, ob dann da Schiffe drin fahren werden, das ist nicht ganz sicher. Also die Experten sagen, kann, aber muss nicht. Weil es zu weit ist. Es ist zu weit. Also von, beispielsweise von Regensburg per Bahn nach Frankfurt sind es 339 Kilometer. Per Kanalschiff sind es 549. Das können auch nur ganz verhetzte Sozialisten sowas machen. Ne? Besonders wenn man weiß, dass die Russen, die ja schon seit Hunderten von Jahren einen offenen Zugang zum Meer sich erkämpfen wollen, dass die jetzt mit ihren Schiffen im Schwarzen Meer in die Donau rein und in Rotterdam zum Rhein raus. Und jetzt passiert Folgendes. Weil ja die Russen natürlich noch billiger sein können als wir auf diesem Kanal, dann passiert jetzt Folgendes. Die Schweden schiffen ihr Erz nicht mehr nach Hamburg, wo sie es früher hingeschifft haben, sondern lassen Hamburg links liegen, schiffen es direkt nach Holland, verladen es auf ein sowjetisches Schiff und bringen es zu einer österreichischen Fabrik. Was wir davon haben? Den Kanal. Und die Kosten dafür, wenn er kaputt gehen sollte.
Da ist er ja, der Herr Redakteur. Komm, es ist ja Anprobe.
So, also jetzt schauen wir mal, was wir da haben. Mhm.
Ich meine, Sie sind zwar ein Roder, aber Schwamm drüber. Wir kaufen Ihre Sendezeit.
Herr Redakteur, Ihr Scheck.
Ich glaube, ich höre nicht recht. Bestechung auf offener Bühne?
Sie brauchen sich gar nicht zu aufregen. Da haben schon ganz andere vor Ihnen einen Scheck gekriegt.
Also schon langsam fange ich an zu begreifen, wohin die 20 Millionen Verwaltungskosten jährlich hinwandern.
Okay, wir reden von 20 Millionen. Wir haben 25 Millionen Verwaltungskosten. Wir sind ja 18 Aufsichtsratsmitglieder.
Ja, aber wie soll sich denn so ein Monsterbauwerk überhaupt rentieren?
Er kann sich doch gar nicht rentieren. Das weiß doch bei der Rhein-Main-Donau-AG ja jeder, der noch ein bisschen Hirn hat.
Ja, aber warum wird denn dieser, um Himmels willen, dieser Kanal noch weitergebaut?
Ist doch logisch, weil wir angefangen haben.
Ja, Dieter Hildebrand wurde letztes Jahr nochmal vom Bayerischen Rundfunk gefragt, wie er heute zu der Sendung steht. Er sagt, er hätte nichts zurückzunehmen. Frau Lenz, ist das, ich meine, gerade dieser letzte Satz, wir machen weiter, weil wir angefangen haben, passt das auf viele deutsche Bauprojekte?
Das passt nicht nur auf deutsche Bauprojekte, das passt auf Infrastruktur und Verkehrsinfrastruktur ganz besonders. In dem Moment, wo Sie sich für eine Infrastruktur entscheiden, und es ist völlig egal, ob das der Rhein-Main-Donau-Kanal oder ein Radwegenetz ist, in dem Moment, wo Sie sich für die Infrastruktur entscheiden, beginnen Sie oder legen Sie einen Entwicklungspfad fest. Und den wieder zu verlassen, ist ziemlich schwierig.
Warum die Bayerische Landesregierung und mit ihr dann der damalige Bayerische Rundfunk sich ja so aufgeregt haben über die Sendung, war ja jetzt nicht nur, dass das eine Sendung gegen den Rhein-Main-Donau-Kanal war, sondern natürlich auch, dass er da diversen Landespolitikern Bestechlichkeit vorgeworfen hat. Wie auch immer, wir kommen jetzt zum nächsten Projekt, das auch nicht so ausging, wie man es sich am Anfang gedacht hat. Das war der Transrapid. Der wurde vorgestellt auf der Internationalen Verkehrsausstellung in Hamburg 1988.
Zu den spektakulärsten Projekten, die von heute an auf der Internationalen Verkehrsausstellung in Hamburg gezeigt werden, gehört ganz sicher die Magnetschwebebahn Transrapid 07. Uwe Tönnigsen von der Transrapid-Gesellschaft zu dem neuen Projekt, das heute erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Die Magnetschnellbahn Transrapid ist das erste Verkehrssystem überhaupt, das es gibt, das völlig berührungsfrei getragen, geführt und angetrieben wird. Und zwar mit einer Geschwindigkeit von 500 Kilometer pro Stunde. Er hat keine Räder, er wird elektromagnetisch getragen und geführt und auch angetrieben mit einem Langstator-Linearmotor.
Wann eine Probelinie mit diesem neuen Prototyp allerdings in Betrieb gehen wird, das wird erst in den nächsten Wochen und Monaten in Bonn entschieden. Fest steht jedenfalls, dass dieses Projekt eine Alternative zum Verkehr in der Luft und vor allem auf dem Lande ist. Denn der Platz, den man braucht, um zum Beispiel Straßen zu bauen oder Schienen zu verlegen, der entfällt.
Soweit der Bericht von der Internationalen Verkehrsausstellung 1988. Und wenn man jemanden hören will, der richtig begeistert vom Transrapid ist, dann war das der Forschungsminister Heinz Riesenhüber. Der hat so von ihm geschwärmt.
Es ist ein überlegenes Gerät. Er passt sich der Landschaft an. Er kann enge Kurven um Biotope oder Städte fahren. Er kann zu ebener Erde oder in Schneisen fahren. Er kann auf Stelzen fahren. Also es ist ein sehr schönes Gerät, aber vor allem es ist eine Technik, in der wir sehr viel tüchtiger sind als andere im Wettbewerb auf dem Weltmarkt.
Das erinnert mich so an Science-Fiction-Zeichnungen zum Verkehr aus den 60er Jahren. Da gab es einen Zeichner, es gab Klaus Bürkle und es gab noch einen zweiten, ich habe den Namen jetzt leider nicht parat. Die haben auch solche Landschaften gezeichnet, wo eigentlich alles Verkehr war und dazwischen standen irgendwelche Hochhäuser und der Verkehr ging auch so bergauf, bergunter und oben drüber und unten durch. An das erinnert mich das und ich finde es einfach auch diese Aussage, dass es ein geringer Landschaftsverbrauch sei, weil das Ding ja auf Stelzen stehe, finde ich unglaublich. Also wer sich mal eine Hochbahn angeguckt hat, sei es in Wuppertal, sei es in Berlin, der sieht, das sind zwar jetzt Bahnen in Städten, aber dass das ein ganz massiver Eingriff ist in den Straßenraum und auch in das Straßenbild.
Warum hat er sich dann am Ende dann eigentlich doch nicht durchgesetzt? Also es wurde ja alle möglichen Verbindungen, Hamburg, Berlin, dann eben natürlich der berühmte Versuch von München zum Flughafen, an den wir erinnert haben mit Stoibers Rede am Anfang, ist ja alles nichts geworden. Das heißt, der einzige Ort, wo heute der Transrapid fährt, ist Shanghai. Und ansonsten, Iran hat ihn dann am Schluss nicht gekauft und andere auch nicht. Warum war das dann am Schluss ein Flop?
Es gibt eine sehr ausführliche Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesverkehrsministerium vom Anfang der 1990er Jahre, wo verschiedene Punkte aufgelistet werden, die eben diesen Transrapid nicht erfüllen kann. Da geht es um die Frage der Wirtschaftlichkeit. Aber ein ganz zentraler Punkt, der dort auch genannt wird, ist die Einbindung in die vorhandenen Verkehrssysteme. Wenn Sie einen Übergang herstellen wollen von einem Verkehrsmittel zum anderen, haben Sie immer diese Bruchsituation. Und diese Bruchsituation müssen Sie möglichst einfach gestalten, damit überhaupt dieser Übergang von den Nutzern angenommen wird. Und wenn Sie jetzt ein zusätzliches Verkehrsmittel haben, wie den Transrapid, dann haben Sie neben der Schiene, der klassischen Schiene, neben der Straße, möglicherweise auch neben Fuß und Fahrrad, nochmal ein zusätzliches System. Und in das System müssen Sie erstmal reinkommen, beziehungsweise aus dem rausgehen. Das erzeugt sehr hohe Kosten und es erzeugt aber auch ein Akzeptanzhindernis. Diese Überbetonung der Geschwindigkeit, das war ja lange Zeit das Paradigma schlechthin für die Verkehrsplanung, für die Verkehrsentwicklung. Es muss immer alles noch schneller gehen. Wir hatten vorhin schon die Concorde und der Transrapid ist wieder ein Beispiel dafür. Wir sind heute an einem Punkt, wo wir uns nicht mehr ganz so sicher sind, dass es tatsächlich immer noch einen Ticken schneller gehen muss. Das sehen Sie sehr schön im Vergleich von Bahn und Flugzeug auf innerdeutschen Strecken, wo die Bahn eben zusehend aufholt, weil sie eben von Stadtmitte zu Stadtmitte fährt und nicht von Flughafen, da müssen Sie wieder von da irgendwie zur Stadtmitte kommen. Und von daher kam der Transrapid, was die Geschwindigkeit anbetrifft, bestimmt auch zu spät. Außerdem hat sich die Eisenbahn so positiv entwickelt, gerade auch was die Geschwindigkeiten anbetrifft, dass es eigentlich keines Transrapids mehr bedarf.
Das letzte große umstrittene Bahnprojekt war dann Stuttgart 21, auch relativ schon lange geplant gewesen, aber auch dann eins, was jetzt eigentlich ein bisschen im Vergleich zur Stadtbahn West, wo dann ähnliche Töne hochkamen, also wo doch nochmal diese polarisierte Stimmung entstanden ist, die dann gipfelte im berüchtigten Schwarzen Donnerstag, das war der 30. September 2010, als dann eben die ganzen Lügenpack- und Obenbleiben-Rufe wirklich in einer massiven Auseinandersetzung eskalierten, die auch einige Verletzte gefordert hat. Wir hören eine O-Ton-Collage von jenem 30. September.
Wir stehen hier mittendrin im Schlossgarten. Es wird immer wieder zwischen den Bäumen durchgespritzt mit dem Wasserwerfer. Es spielen sich unglaubliche Szenen ab.
Hinten am Zaun gehen literweise Pfefferspray in die ganz normale Bevölkerung. Das sind Omas, Opas.
Die Polizei hat mich angegriffen. Ich wollte nur auf die andere Seite zu meiner Tochter rüber. Halt mir hier reinkaufen in dem Ellbogen.
Also vor meinen Augen wird hier den Demonstranten, die von den Wasserwerfern getroffen wurden, die Augen ausgespült mit Mineralwasser. Auf der Toilette hier in dem Biergarten treffen sich Verletzte. Und unterdessen hat der Polizeisprecher Stefan Keilbach Folgendes erklärt.
Heutzutage haben auch junge Leute und vor allem auch die Älteren ein so großes politisches Verständnis, dass sie auch sehr genau wissen, wenn sie von der Polizei aufgefordert werden, wegzugehen, dass dann irgendwann der Punkt kommt, wo wir auch unmittelbaren Zwang anwenden. Und das heißt, man hat es hier bewusst in Kauf genommen.
Der Protest seitens der Stuttgart 21-Gegner war absolut friedlich. Und was wir uns gar nie vorstellen konnten, ist, dass die Wasserwerfer einsetzen gegen Bürger.
Wir alle stehen unter dem Eindruck der Geschehnisse hier im Schlossgarten in Stuttgart.
Was heute von der Befürworterseite angekündigt wurde als eine ganz normale Vorbereitung zu den Bauarbeiten, da kann man wirklich nur staunen. Wenn das hier die Normalität ist für die Befürworter, dann muss man sich wirklich fragen, wie es die nächsten Tage weitergehen wird hier mit dem Projekt. Und mit diesen Eindrücken zurück ins Funkhaus.
Frau Lenz, müssen wir damit rechnen, dass auch Großprojekte in Zukunft immer wieder die Bevölkerung dermaßen polarisieren können?
Da bin ich ganz sicher, dass sie das tun, denn es wird immer Befürworter und es wird immer Gegner geben. Die Frage ist ja gar nicht so sehr, wie unterschiedlich sind die Standpunkte, sondern wie geht man mit der Unterschiedlichkeit der Standpunkte um? Und sowohl am Beispiel Frankfurt, aber auch ganz besonders am Beispiel Stuttgart, war einfach der Umgang mit diesen unterschiedlichen Standpunkten so schlecht, dass es eben auch zu diesen Konsequenzen geführt hat.
Also woraus man ja umgekehrt folgern kann, dass seit Frankfurt die Politik nicht unbedingt dazugelernt hatte.
Doch, das hat sie schon. Es gibt zum Beispiel im Bundesverkehrsministerium heute einen Kreis, der sich wirklich um die Frage kümmert, wie können wir die Bürgerinnen und Bürger stärker einbeziehen in die Planung von Infrastrukturprojekten, in die Planung von Großprojekten. Aber das braucht halt auch seine Zeit. Es braucht auf beiden Seiten seine Zeit, damit man lernt, damit umzugehen und gegebenenfalls auch mit Kompromissen dann zu leben, die nicht alle Wünsche erfüllen, die man am Anfang gehabt hat. Das wird auch mit Sicherheit nicht immer gelingen, da bin ich ziemlich sicher.
So viel zur Geschichte des deutschen Verkehrs. Die Töne dieser Sendung und viele andere können Sie übrigens in Originallänge bei uns im Internet hören unter swr2.de/archivradio. Dass wir uns heute dem Thema Verkehr gewidmet haben, hängt auch damit zusammen, dass wir uns ja ohnehin in SWR 2 intensiv mit diesem Thema beschäftigen, und zwar in unserer Reihe Der bewegte Mensch unterwegs in der Zukunft. Diese Reihe über den Verkehr der Zukunft ist noch bis Mitte Juli jeden Samstag morgens um 8:30 bei uns zu hören. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter swr2.de/wissen. D-Zug, Ölkrise und siebter Sinn. Wie die Deutschen mobil wurden, das war das SWR 2 Archivradiogespräch. Ich bedanke mich bei der Berliner Verkehrswissenschaftlerin Barbara Lenz. Wenn Sie Fragen an Frau Lenz haben, können Sie sie übrigens stellen. Nicht heute, aber in knapp 3 Wochen ist Barbara Lenz noch einmal Gast bei uns. Und zwar am 19. Juni in unserer Reihe 1000 Antworten. Da beantwortet sie dann Ihre Fragen über die Zukunft des Verkehrs. Ja, vielen Dank, Frau Lenz.
Bitteschön.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Gabor Pahl.